Ja, jetzt sollte Volker Heckel hier stehen. Und viele haben sich gefreut auf ihn. Ich habe mich sehr gefreut auf ihn. Und gestern meldete er, dass er eine dicke Erkältung hat. Nun stehe ich also an seiner Stelle hier und versuche die Frage zu beantworten, wie ein Kamel durchs Nadelöhr kommt. Ehe ich den Text dazu jetzt gleich lese aus dem 18. Kapitel vom Lukas-Evangelium, gebe ich hier schon mal vorab die Antwort. Ein Kamel kommt entweder gar nicht durchs Nadelöhr oder ganz einfach, ganz einfach. Hören wir die Geschichte, die nun geschieht, ab Vers 18. Und es fragte ihn ein Oberster, da heißt es in der neuen Genfer Übersetzung, das sei wohl ein Synagogenvorsteher oder sogar ein Mitglied des Hohen Rates gewesen. Da fragte ihn ein Oberster und sprach zu Jesus, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. In Klammer, damit das wird später nicht behandelt. Jesus fragt ihn letzten Endes, hast du etwa schon erkannt, dass ich der Christus bin, der eins mit dem Vater ist, der gute Hirte? Klammer zu, das wird später, wie gesagt, nicht mehr thematisiert. Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, es fehlt dir noch eines, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, und folge mir nach. Als er das aber hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, die das hörten, wer kann dann selig werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Als der Heilige Geist den Lukas bewegte, diese Geschichte niederzuschreiben, hat er sie in einen aufschlussreichen Zusammenhang gestellt, nämlich in das eben in der Lesung gehörte Gleichnis vom selbstgerechten Pharisäer und Zöllner und gleich darauf in wenigen Worten die aufrüttelnde Botschaft Jesu an seine Jünger, also auch heute an uns, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Jetzt tritt einer zu Jesus, der so etwas wie ein Würdenträger ist, hoch angesehen, hoch religiös und sehr reich. Was will man eigentlich mehr? Dieser vielfach abgesicherte Mann wollte tatsächlich mehr. Und das spricht eindeutig für ihn. Er wollte mehr, er wollte sich des ewigen Lebens sicher sein. Und da er offensichtlich durch viel Talent und viel Fleiß es im religiösen und gesellschaftlichen Rahmen schon sehr weit gebracht hatte, vertraute er auch hier in Sachen Reich Gottes auf seine Fähigkeit. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Nun hat ja, wie wir wissen, Ererben grundsätzlich nichts mit Leistung zu tun, sondern mit Beziehung, mit Familienzugehörigkeit, mit Beschenktwerden. Jesus lässt das dennoch so stehen zunächst und geht mit dem selbstsicheren Mann auf dem Weg weiter, den dieser eben eingeschlagen hat. So ungefähr, also wenn du schon auf dein Tun so viel Wert legst, du kennst die Gebote, und dann nennt, Jesus nennt die Gebote, die alle im zweiten Abschnitt des Dekalogs stehen. Also alle Gebote zur praktischen Nächstenliebe. Und dieser Mann der religiösen Elite wiegt sich weiter in Sicherheit. Das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Alles. Hat er das wirklich? Ehe wir diese nun folgende unmittelbare Reaktion Jesu auf seine Behauptung betrachten, sehen wir uns jetzt mal einige grundlegende Aussagen der Bibel über das heilige Gesetz Gottes und den unheiligen Menschen an. Ein Schlüsselwort finden wir schon im 5. Buch Mose, im 31. Kapitel, im 26. Vers. Da sagt Mose, schon im Wissen um sein baldiges Sterben: Nehmt das Buch dieses Gesetzes, legt es neben die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes, und nun kommt's, wozu? Dass es dort ein Zeuge sei gegen euch. Denn ich kenne deinen Ungehorsam und deine Halsstarrigkeit. Das Gesetz Gottes ist nicht auf der Seite jener, die meinen, vor ihm bestehen zu können. Es zeugt vielmehr gegen sie und gegen jeden von uns, der es unter Aufbietung seiner besten Kräfte meistern möchte. Du rühmst dich des Gesetzes, heißt es im Römerbrief im 2. Kapitel, und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. 2. Kapitel, 23. Vers. Und dann im 3. Kapitel, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, also nicht unter der Gnade, wie später ausgeführt wird, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Römer 3, 19 und 20. Halten wir also fest, das Gesetz Gottes ist von oben gegeben, wir aber sind von unten. Seit dem Sündenfall sind wir allesamt verkehrten Herzens. Nämlich im tiefsten Innern, im Wesen, im Kern unseres Wesens sind wir allesamt selbstbezogen, nicht gottbezogen. Egozentriker von Natur aus, jeder von uns, einer wie der andere. Deshalb müssen wir diese selbstbewusste Antwort des Reichen im Licht des Gleichnisses sehen, das wir eben gehört haben, dass er jenen sagte, die sich anmaßten, fromm zu sein, wie es da zu Beginn heißt beim Pharisäer. In der Schlachterübersetzung steht da übrigens, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Was geht also in diesen Selbstgerechten vor, die es heute in jeder Gemeinde genauso gibt, wie damals bei den Pharisäern? Nun, sie sind vor allem bei sich. Sie sind bei sich. Sie sind bei sich und ihrer beeindruckenden Selbsteinschätzung. Der Pharisäer, so hörten wir eben, stand für sich. Er stand abgesondert. Und er sonderte sich auch inhaltlich von diesen übrigen Menschen im Tempel ab, von diesen Normalos. Ich bin nicht wie die anderen Leute, diese Ehebrecher und Lügner und Betrüger und Zöllner, wie dieser Zöllner da. Das sollte uns, mir, eine Warnung sein, dass wir nicht in dieser Gefahrenzone uns aufhalten, uns über andere zu überheben, über andere zu urteilen und sie zu verurteilen. Auch wenn sie noch so schräg und scheinbar gottvergessen daherkommen, das ist nicht unser Dienst. Die Frage ist, verurteile ich, wenn ich solche Leute sehe, oder bete ich für sie? Und erkenne ich vor allen Dingen in ihnen, dass da genau das Muster mir in etwas veränderter Form entgegenkommt, das in mir selbst ist, von Natur aus. Also wir sollten jeden Menschen, der uns anstößig ist, gebrauchen, um erstmal Gott für die unverdiente Gnade zu danken, die er uns zukommen ließ, mit der er uns überschüttet hat. Und dann sollten wir für das machtvolle Eingreifen Gottes in das Leben jenes Menschen oder jener Menschen beten, dass sie auch aus dem Tod in die geistliche Gemeinschaft mit Jesus hineingerettet werden, in die lebendige Gemeinschaft. Der Pharisäer, haben wir vorhin gehört, er ging, ich sage es in meinen Worten, selbst zufrieden nach Hause. Selbst zufrieden, aber nicht gerechtfertigt. Das heißt, ihm fehlte weiterhin das Recht auf Zugang zum heiligen Gott. Dieses Recht empfangen wir allein durch den Glauben. Durch den Glauben an den Gott der Gnade und der Barmherzigkeit. In diesem Glauben löst sich alles religiöse Leistungsdenken auf, in diesem Glaubensleben. Und es wird dann zu einer lebendigen Dankbarkeit, zu einer lebenslangen Dankbarkeit. Dankbar, dass der heilige und allmächtige Gott uns mit der Gerechtigkeit Christi umkleidet. Er sieht uns und er sieht, was Jesus für uns, für mich getan hat. Darum, so heißt es im Hebräerbrief im 4. Kapitel, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wann haben wir Gottes Hilfe nötig? Jeden Tag, jede Stunde, bei jedem Atemzug, bei jedem Wort, das wir sprechen und bei jeder Handlung, die wir tun. Also werden wir uns, wenn wir das erkannt haben, nie mehr einbilden können, wenn in unserem Leben geschieht, gut, wenn in unserem Leben Gutes geschieht, das ist mein Ding. Wir werden erkennen, es ist immer ein Geschenk Gottes. Jeder gute Gedanke ist ein Geschenk Gottes. Jedes gute Wort ist ein Geschenk Gottes. Jedes gelingende Tun ist ein Geschenk Gottes. So entsteht ein dankbares Leben. Und weil das so ist, ging der Zöllner, dieser Inbegriff des Sünders, als ein von Gott beschenkter und gerecht gesprochener nach Hause. Im Unterschied zum selbstgefälligen Pharisäer war er nämlich, der Zöllner, in die Wahrheit getreten. Begegnung mit dem wahrhaftigen Gott gibt es immer nur in der Wahrheit. Er hat sich nicht aufgebläht, der Zöllner, sondern er hat sich als Sünder erkannt und dies bekannt. Er trat in die Wahrheit. Und auch wir sind nie gerechter vor Gott, als wenn wir unsere Sünden bekennen. Dann reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit. Zu diesem Hineingehen in die Wahrheit gehört auch das Bekenntnis, das wir von Paulus hören im Römer Kapitel 7, wo er sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Wesen, in meiner alten Natur nichts Gutes wohnt. Und dann kommt er zu dem Schluss, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, wenn es aus mir kommt, wenn ich es betreibe, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also wir haben das große Vorrecht, wir können es gar nicht ermessen, wie groß dieses Vorrecht ist, solche Selbstaussagen als befreiend zu empfinden, nicht als bedrückend. Solche Aussagen über unser Wesen zieht uns nicht nach unten, sondern zieht uns nach oben. Es bewegt uns, zu Jesus zu flüchten. Wer nur noch auf Christus Jesus baut, auf seinen Sühnetod am Kreuz, auf seine Auferstehung, der ist befreit von dem unsäglichen und auch unseligen Zwang, sich vor Gott und den Menschen als Paradebeispiel präsentieren zu müssen, vorbildlich. Ja. Vergessen wir nie, dass die erste Seligpreisung Jesu in der Bergpredigt denen gilt, die ihre geistliche Armut vor Gott bekennen. Matthäus 5,3, ihrer ist das Himmelreich, allein ihrer. Und genau das wollte dieser reiche Religiöse nicht. Er wollte es nicht bekennen, aber er wollte das Himmelreich haben. Er wollte es nicht sofort haben, aber er wollte eine Garantie für später haben. Dabei schleppte er sich, ohne es zu wissen, das ist typisch für uns alle, er schleppte sich mit einem Götzen ab. Jesus wollte ihn davon befreien, damit er Zugang zu diesem ewigen Leben bekommt, indem er sagte, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Denn das sollt ihr wissen, sagt Gottes Wort, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, da haben wir es, das sind Götzendiener, steht da in Epheser 5,5, dass kein Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat am Reich Gottes. Erben wollte er das ewige Leben der Reiche, aber er konnte das Erbteil nicht annehmen, weil seine Hände und sein Herz am Haben wollen, am Behalten wollen klebten. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Mensch sich mit seinem Götzen durch die enge Pforte quetschen könnte, die zum ewigen Leben führt. Matthäus 7,14, etwas abgewandelt. Kurze Frage an uns, vielleicht zur Besinnung heute Nachmittag, wenn wir alleine sind. Wie steht das mit mir? Welchen Götzen oder welche Götzen schleppe ich mit mir so herum? Ist mein Leben mit Jesus konkurrenzlos oder machen da Götzen unserem Retter Konkurrenz? Was ist mir wichtig? Worauf kommt es mir an im täglichen Leben? Auf mein Ansehen, auf meinen Erfolg? Muss ich meinen Ehrgeiz entfesseln, damit ich Beifall bekomme? Brauche ich die nächste Beförderung? Nichts gegen Beförderung, nichts gegen Anerkennung. Aber wenn sie heimlich oder unheimlich zur Hauptsache werden, dann schleppen wir Götzen mit uns herum. Nun muss ich zum guten Schluss die am Anfang formulierte Behauptung untermauern. Sie lautete ja, ein Kamel kommt entweder gar nicht durchs Nadelöhr oder ganz einfach. Statt ganz einfach kann man auch sagen, ganz kindlich, das ist deckungsgleich. Kleine Kinder sind einfach, ja sogar einfältig. Übrigens heißt es im Psalm 116, der Herr behütet die Einfältigen. Bei Luther heißt es die Unmündigen. einfältig im Original. Kinder sind einfältig, weil sie ganz auf Empfang gestimmt sind, nur auf ein Ziel zu. Ohne je an Gegenleistung zu denken, im Unterschied zu uns, ohne je an Gegenleistung zu denken, erwarten sie, dass Mama und Papa ihnen alles gibt, was sie zum Leben brauchen. Von der Muttermilch bis zum Kuscheltuch zum Beispiel. Manchmal unerlässlich. Deshalb ist es auch kein Zufall, dass zwischen dem Gleichnis von dem selbstgerechten Pharisäer und der Geschichte vom traurigen Reichen dieses Wort Gottes steht: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und dann der Hammerschlag Christi: Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das ist keine Relativierung. Wer nicht, der wird nicht. Wir müssen diese Worte Jesu als heiligen Grundsatz für unser Leben gelten lassen. Könnte es sein, dass wir, dass ich, was unsere Herzenshaltung betrifft, bei weitem noch nicht das geworden sind, wozu uns Jesus erlöst hat, durch seinen Sühnetod am Kreuz? Orientieren wir uns immer noch an den Maßstäben der Welt und ihren Wichtigtuereien, an ihren falschen Sicherheiten? Oder leben wir in der beglückenden Wirklichkeit unserer Gotteskindschaft? Jesu Worte lassen da keinen Zweifel. Es ist heilsnotwendig, die in der Erwachsenenwelt üblichen Ambitionen sausen zu lassen, das Übliche nicht zu leben, sondern uns entschieden darauf zu konzentrieren, wie Kinder zu werden, empfangsbereit für den himmlischen Vater, empfangsbereit für die Weisungen Christi. Geh du mit mir diesen Weg heute. Geh du auf diesen Menschen zu. Versöhne dich mit deiner Frau oder mit deinem Bruder hier im Saal. Entschieden auf Jesus konzentrieren und immer wieder ausgerichtet auf die Quelle des Lebens, immer wieder um das Nötige bitten, nämlich um all das, was wir von Natur aus nicht haben. Bis ans Ende unserer irdischen Zeit haben wir keine Liebe in unserem Herzen, es sei denn, Gott schenkt sie uns. Wir haben keine Barmherzigkeit in unserem Wesen, es sei denn, Gott schenkt sie uns. Wir haben keine Versöhnungsbereitschaft und keine Vergebungsbereitschaft in unseren Herzen, es sei denn, wir empfangen sie von Gott. Wir haben keine Geduld und keine Güte und keine Treue. Wir kriegen es nur in der Gemeinschaft mit Jesus. Er schiebt es uns nie portionsweise rüber, hier ein Pfund Güte. Nur mit ihm, Arm in Arm, Herz mit Herz vereint zusammen, empfangen wir Gnade um Gnade. Wir sollten also als Kinder Gottes erwartungsvoll leben, einfach, einfältig, unseren Blick nach oben lenken, dorthin, wo sich der Himmel auftut, in unserem Leben heute. Trachtet nach dem, was oben ist, sagt die Bibel im Kolosserbrief. Nicht nach dem, was auf Erden ist, Kolosser 3. Auf Erden tobt der Konkurrenzkampf. Aber von oben herab kommt alles, was gut und vollkommen ist, sagt uns der Jakobusbrief. Deshalb dürfen, sollten Kinder Gottes sich täglich darin üben, dankbare Empfänger der göttlichen Gaben zu werden. Einfach empfangen. Je gewisser wir der bedingungslosen Liebe Gottes sind, deswegen sollte man in der Bibel lesen, damit man das Wesen Gottes erkennt, seine bedingungslose Liebe, und je mehr wir so den Vater erkennen in seinem bedingungslosen Ja zu uns, weil er uns liebt, desto mehr werden wir diese irrige Idee ablegen, dass wir die Wohltaten Gottes verdienen müssen. Kinder Gottes noch einmal wissen, dass sie in sich arm sind und dass der Vater reich ist und dass er für uns in allen Dingen sorgt. Auch für Ute Schaumann in Afghanistan zum Beispiel. Er gibt uns Umarmungen, er gibt uns Ermutigungen, er gibt uns inneren Frieden und er gibt uns eine unzerstörbare, stille Freude. Nicht rund um die Uhr, aber immer wieder bricht die Freude Christi, die er an uns hat und die wir an ihm haben können, durch. Bei jedem, der auf ihn hofft. Unzerstörbar. Und deswegen sagt Jesus heute zu uns, dass wir ihm allein vertrauen sollen. Das ist Glaubensleben. Christus allein, die Gnade allein. Und dass wir nicht auf unsere selbst gebastelten Sicherheiten trauen sollen. Erst recht nicht, das ist eine große Gefahr in den Gemeinden, dieser verführerischen Werkgerechtigkeit der Pharisäer. Die gibt es durch die Jahrhunderte hindurch. Die ist tödlich. Es ist eine tödliche Selbstgerechtigkeit. Werdet, sagt Jesus, werdet das Gegenteil von alledem. Werdet wie die kleinen Kinder, so einfach, so einfältig, ganz Christus zentriert. Werdet, das ist ein lebenslanger Prozess. Doch ehe wir im Alten hängen bleiben, sollten wir uns heute entschließen, ich will jetzt jeden Tag neu auf dieses Wort Jesu achten und wie ein Kind werden und deswegen heute von dir empfangen, heute umkehren. Das ist ein Leben der Buße. Buße heißt nichts anderes, ich bekehre mich ständig neu zu ihm. Ich kehre mich weg von meinen Fähigkeiten oder Verletzungen oder Torheiten. Wir werden dadurch Jahre der kindlichen Freude empfangen, egal wie die äußeren Umstände sind, egal wie andere uns in unserer Einfalt einschätzen. Denn wir haben, so heißt es in der Bibel, nun kommt das Schlusswort, einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater, Römer 8. Wir dürfen gewiss sein, Abba empfängt uns immer, wenn wir zu ihm kommen, mit offenen Armen. Amen.